Alice Miller, die Revolte des Körpers. Unerklärliche Bauchschmerzen oder Verspannungen, eine seltsame Sehnsucht, die sich einfach nicht befriedigen lässt, Depressionen oder Panikattacken, die immer wiederkehren. All dies können Symptome einer verdrängten Erfahrung von physischer oder psychischer Gewalt in der Kindheit sein. Man sollte eigentlich meinen, dass die Liebe zum eigenen Kind eine Selbstverständlichkeit ist. Dennoch verletzen und misshandeln viele Eltern ihre Kinder, seelisch oder körperlich. Manchmal ist es ihnen bewusst, manchmal nicht. Denn auch Vernachlässigung oder Demütigung gehören zum Repertoire des verletzenden Verhaltens gegen Kinder. Doch dies ist leider oft Teil der Erziehung. Paradoxerweise sollen Kinder ihre Eltern trotz dieser Verletzungen bedingungslos lieben. Die Autorin Alice Miller glaubt, wer dieses moralische Gebot der Ehrfurcht vor den Eltern befolgen will, obwohl er von seinen Eltern verletzend behandelt wurde, muss seine wahren Emotionen zwangsläufig unterdrücken. Wozu das führen kann, erklären die Blinks zu Alice Millers Buch, das größtenteils aus deren persönlichen Erfahrungsschatz als Psychologin schöpft, aber auch einige Fälle berühmter Persönlichkeiten aus der Literaturgeschichte untersucht. Blink Nummer 1. Misshandelte Kinder verdrängen traumatische Erlebnisse aus dem Bewusstsein, weil sie von der Liebe ihrer Eltern abhängig sind. Du sollst Vater und Mutter ehren, heißt es in der Bibel, die bis heute für viele Menschen die Grundlage für ihr Verständnis von Moral bilden. Die meisten Menschen sind der Überzeugung, dass den Eltern Liebe und Respekt gebührt, denn schließlich verdanken sie ihnen die Existenz. Leider fügen zu viele Eltern ihren Kindern physische Gewalt oder psychisches Leid zu. Wenn man nun bedingungslose Ehrfurcht vor ihnen haben soll, muss man negative Erlebnisse mit den Eltern zwangsläufig in einer Schublade verschließen. Nicht immer ist den Eltern bewusst, wie sehr sie ihre Kinder verletzen und dass auch Unterlassung oder Verweigerung von Nähe eine Form der Gewalt sein kann. Dabei ist inzwischen hinlänglich bekannt, wie sehr Kinder auf Zuwendung angewiesen sind. Ein Neugeborenes ist seiner Umgebung schutzlos ausgeliefert. Um zu überleben, benötigt es die Fürsorge und Liebe seiner Eltern oder anderer Bezugspersonen, die das Kind beschützen, ernähren und pflegen. Kinder, denen genügend emotionale Nahrung in Form von Zärtlichkeit, Verständnis und Ehrlichkeit gespendet wird, sind für die Herausforderungen des Lebens gewappnet. Zudem werden sie die Liebe, die sie selbst erfahren, auch an ihre Nächsten weitergeben. Erhält ein Kind hingegen keine echte Zuneigung, kann das verheerende Folgen haben. Um zu überleben, sind Kinder darauf angewiesen, alles dafür zu tun, von ihren Eltern geliebt und versorgt zu werden. Aufgrund dieser existenziellen Abhängigkeit sind misshandelte Kinder dazu gezwungen, traumatische Erlebnisse aus ihrer Erinnerung zu verdrängen und sich somit einer gefährlichen Illusion von Liebe hinzugeben. Die Verbannung traumatischer Kindheitserfahrungen aus dem Bewusstsein ist also eine Folge des Überlebensinstinkts. Dass diese Erinnerungen unterdrückt werden, bedeutet jedoch nicht, dass sie fortan sicher weggeschlossen sind und die Betroffenen nicht mehr belasten. Oftmals hält die Verdrängung kindlicher Traumata bis ins Erwachsenenalter an. Die Betroffenen idealisieren Eltern und Kindheit, leiden jedoch unbewusst an einem lebenslangen Mangel an emotionaler Nahrung. Noch Jahre und Jahrzehnte kann sich der erlittene seelische Knacks auf qualvolle Weise äußern, etwa in Form von unerfüllten Sehnsüchten, einem unerklärlichen Schamgefühl oder chronischen psychosomatisch bedingten Krankheiten. Der Kopf vergisst, doch der Körper speichert die Erfahrung. Blink Nummer 2. Unaufgearbeitete Gewalterfahrungen aus der Kindheit werden entweder durch Gewalt gegen andere oder Selbstzerstörung kanalisiert. Was haben Saddam Hussein, Friedrich Schiller und ein Serienmörder aus Toulouse gemeinsam? Sie alle haben in ihrer Kindheit Gewalt erlebt. Nur kanalisierten sie die traumatischen Erfahrungen als Erwachsene auf unterschiedliche Weise. Verdrängte Gewalterfahrungen und damit verbundene abgespaltene Emotionen verschwinden nicht einfach spurlos. Wird ein Kind physisch misshandelt, besteht die Gefahr, dass der Körper die Gewalt im Erwachsenenalter reproduziert. Geschlagene, gedemütigte oder auf andere Weise gequälte Kinder entwickeln als Folge ihrer erzwungenen Unterwerfung beispielsweise häufig ein gesteigertes Machtbedürfnis. Werden die kindlichen Erfahrungen nicht aufgearbeitet, wachsen solche Menschen demnach zu potenziellen Gewaltverbrechern, Tyrannen oder Despoten heran. Solange sie das Leid ihrer Kindheit verdrängen, werden sie von der vergeblichen, unbewussten Hoffnung angetrieben, ihre eigenen Demütigungen durch die Erniedrigung anderer zu kompensieren. In den Taten des Serienmörders Patrice Allègre etwa erkennt die Autorin unbewusste, eigentlich gegen die eigene Mutter gerichtete Racheakte. Der Fall sorgte 2003 weltweit für Aufsehen. Allègre war im Kindesalter dazu gezwungen worden, seiner Mutter, einer Prostituierten, beim Oralsex zuzusehen, was starke Angstgefühle in ihm auslöste. Jahrzehnte später vergewaltigte und erwürgte er mehrere Frauen. Als weitere Belege für ihre These führt Miller die Biografien von Diktatoren wie Adolf Hitler, Josef Stalin oder Saddam Hussein an. Sie alle wurden als Kinder von ihren Vätern körperlich misshandelt. Diese verdrängten Kindheitserfahrungen äußerten sich später in einem übermächtigen Bedürfnis nach Dominanz und Gewalt. Und nicht nur bei den Diktatoren selbst, sondern auch bei deren Anhängern vermutet die Autorin jene aus dem Bewusstsein verbannten Ängste geschlagener und misshandelter Kinder. Laut Miller versinnbildlicht der Tyrann für solche Menschen den despotischen Vater, dessen Liebe sie durch ergebenen Gehorsam zu gewinnen hoffen. Angestauter Hass dieser Art richtet sich allerdings nicht zwangsläufig gegen andere. Oftmals drückt er sich auch in Form psychischer oder physischer Schmerzen am eigenen Körper aus. So berichtet der Biograf Friedrich Schillers davon, wie sich der Körper des Dichters durch schwere organische Leiden gegen den unmenschlichen Drill an der Militärakademie wehrte. Schiller erlag seinen Organschäden im Alter von nur 45 Jahren. Auch Magersucht, Alkohol oder Drogenmissbrauch sind oft ein verspäteter, kindlicher Schrei nach Liebe. Viele suchtkranke Menschen wurden in den ersten Lebensjahren nicht ausreichend mit emotionaler Nahrung versorgt. Diesen Mangel versuchen sie später mit Hilfe von Drogen auszugleichen. Darüber hinaus können Depressionen oder Panikattacken auftreten, wenn die wahren Emotionen misshandelter Kinder unterdrückt werden, weil gesellschaftliche Moralvorstellungen dies verhindern. Solche psychischen Phänomene sind oft Zeichen eines Erschöpfungszustands. Verdrängung kostet schließlich Energie. Blink Nummer 3. In der Weltliteratur begegnen wir den verdrängten Kindheitserlebnissen vieler Autoren. Die US-amerikanische Schriftstellerin Virginia Woolf wurde von ihren älteren Halbbrüdern sexuell missbraucht. Franz Kafka, Fjodor Dostojewski, James Joyce und Friedrich Schiller litten allesamt unter ihren despotischen und gewalttätigen Vätern. Und die französischen Autoren Arthur Rimbaud und Marcel Proust wurden von ihren Müttern nie wirklich geliebt, beziehungsweise litten unter totaler, als Mutterliebe getarnter Kontrolle. Die Literaturgeschichte ist voll von Künstlern, die in ihrer Kindheit zu wenig Liebe und zu viel Leid erfuhren. Ihre Biografien geben uns Hinweise darauf, wie verbreitet Kindesmisshandlungen tatsächlich sind und wie sie manchmal außergewöhnliches künstlerisches Schaffen hervorkitzeln. Vielfach sprechen die Werke dieser Autoren stellvertretend jene emotionale Wahrheit aus, die jene als Kinder nicht bewusst erleben durften. Kafka und Dostojewski beschäftigten sich in ihren Romanen und Erzählungen beispielsweise viel mit der Angst vor väterlicher Strafe, etwa in Der Prozess oder Die Brüder Karamasow. Marcel Prousts legendäre Schilderung einer in Tee getauchten Madeleine erzählt eigentlich von einem seltenen Augenblick der Geborgenheit, die er bei seiner Mutter zeitlebens vermisste. Und Schiller? Sein gesamtes Werk steht im Grunde für den Kampf gegen die Gewaltherrschaft zugunsten der persönlichen Freiheit. In seinem Drama Wilhelm Tell etwa tötet der gleichnamige Freiheitskämpfer einen grausamen Tyrannen, um das Volk endlich von dessen Schreckensherrschaft zu befreien. Die Kunst ist also ein Ausdrucksmittel für nicht überwundene Verletzungen. Doch kann sie auch Erlösung bringen? Alice Miller meint nein, jedenfalls nicht, solange das verdrängte Leid ausschließlich in literarischer Form existieren darf. In diesem Fall verschafft das künstlerische Schaffen zwar Erleichterung, aber keine Heilung. Und dem Schmerz bleibt am Ende nur die Sprache des Körpers. Virginia Woolf wählte deshalb nach jahrelangen Depressionen schließlich den Freitod und ertränkte sich in einem Fluss. Dostojewski gelang es nie, seine Spielsucht zu überwinden. Rimbaud war sein Leben lang drogenabhängig und starb bereits mit Ende 30 an Knochenkrebs. Kafka erlag im Alter von 40 Jahren einer schweren Kehlkopftuberkulose. Und Proust litt jahrelang an Asthma, bevor ihm eine Lungenentzündung das Leben kostete. 20 Jahre vor seinem Tod schrieb er an seine Mutter: Es ist betrüblich, dass ich nicht gleichzeitig deine Zuneigung und meine Gesundheit haben kann. Wenn jedoch die Kunst keine dauerhafte Heilung verspricht, was dann? Blink Nummer 4. Nur wenn man den kindlichen Schmerz bewusst wahrnimmt, können Körper und Seele heilen. Massage, Meditation, Yoga und Kampfsport. Es gibt eine ganze Reihe körpertherapeutischer Ansätze zur Überwindung psychosomatischer Krankheitssymptome. Laut Miller bewirken all diese Methoden jedoch lediglich eine kurzfristige Linderung. Um vollständige Heilung zu erreichen, muss man die Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit suchen und sich den Erfahrungen aus Kindheit und Jugend stellen. Das heißt, wir müssen aufhören, unsere Eltern zu idealisieren und erkennen, wann und wie sie uns verletzt haben, ob wissentlich oder unwissentlich. Dazu ist es notwendig, die Signale des Körpers ernst zu nehmen. Im Gegensatz zum Geist erinnert sich dieser nämlich an das verdrängte Leid. Er nutzt Schmerzen und andere Krankheitssymptome, um uns diese Erfahrungen zurück ins Bewusstsein zu rufen. Deshalb dürfen wir Gefühle wie Angst und Hass nicht länger unterdrücken. Sobald wir sie zulassen, hat der Körper keinen Grund mehr zu rebellieren. Die bewusst erlebten Emotionen befreien ihn von der Last des kindlichen Traumas. Diese Erfahrung machte auch Veronika, eine Bekannte der Autorin, die unter starker Neurodermitis litt. Im Laufe ihrer Therapie begriff sie, dass die Hautkrankheit ein körperlicher Ausdruck ihrer kindlichen Wut auf die Mutter war, die sie nicht vor den sexuellen Übergriffen des Vaters geschützt hatte. Kurz nach dieser Erkenntnis verschwanden die Symptome. Bei einem solchen Erinnerungs- und Aufarbeitungsprozess sollte man sich von einem Menschen begleiten lassen, der keine Ansprüche an den Betroffenen stellt und ihm mit Respekt und Verständnis begegnet. Diese Aufgabe kann eine Ärztin, ein Freund oder ein Therapeut übernehmen. Die Hauptsache ist, dass die Person immer auf der Seite des Kindes steht. Wenn unser Begleiter mit dem verletzten Kind in uns mitleidet und dessen Peiniger entschieden verurteilt, hilft uns das, den Mut aufzubringen, dies ebenfalls zu tun. Mit der Unterstützung des wissenden Zeugen lernen wir, uns selbst zu lieben und zu respektieren. Diese Liebe zum verletzten Kind in uns ist die Grundvoraussetzung für unsere Heilung. Nur wer sich selbst liebt, kann sich von der Illusion befreien, seine Eltern würden ihm vielleicht doch noch eines Tages jene Zuneigung schenken, die ihm als Kind verwehrt wurde. Leider gelingt es nur den wenigsten, ihre Selbsttäuschungen abzulegen, Emotionen zuzulassen und die Traumata ihrer Kindheit zu überwinden. Gesellschaftliche Zwänge blockieren allzu oft den Weg der Genesung. Blink Nummer 5. Der gesellschaftliche Zwang, die Eltern bedingungslos zu lieben, schafft einen Teufelskreis aus Schmerz und Selbstverleugnung. Sie haben uns gezeugt, geboren und großgezogen. Sie haben uns ernährt und beschützt, ein Zuhause gegeben und eine Zukunft ermöglicht. Dafür gebührt unseren Eltern Respekt, bedingungslose Liebe und Dankbarkeit. Diese Botschaft vermittelt uns zumindest die Gesellschaft. Und genau hier liegt das Problem. Solche unterschwelligen Erwartungen werden weitergetragen und sorgen für immer neue Enttäuschungen. In der Folge bleiben wir ein Leben lang emotional von unseren Eltern abhängig. Auf diese Abhängigkeit versucht uns der Körper durch Schmerz und Krankheit hinzuweisen. Heilen wird er nur, wenn wir diesen Kreislauf durchbrechen. Ein Bekannter der Autorin konnte sich zum Beispiel erst von seiner Fettsucht befreien, nachdem er den Kontakt zu seinen Eltern extrem reduziert hatte und aus dem Haus ausgezogen war, das er für sie gekauft hatte. Dieser Schritt war nicht nur wichtig für ihn selbst, sondern auch für seine Kinder. Denn wer sich nicht vom Zwang der bedingungslosen Elternliebe löst, gibt das erfahrene Leid an seine Nächsten weiter. Betroffene erwarten häufig unbewusst von ihren Freunden oder Partnern, dass diese die ungestillten Sehnsüchte der eigenen Kindheit im Nachhinein befriedigen. Gleichzeitig erwarten sie von ihren Kindern bedingungslose Zuneigung oder aber sie verharmlosen die Gewalterfahrungen und wiederholen sie an ihnen. So erging es auch Mary, einer jungen Bekannten der Autorin, die von ihrer Lehrerin geschlagen wurde. Erst als diese Lehrerin sich eingestand, dass sie das gewalttätige Verhalten ihrer eigenen Mutter reproduzierte, konnte sie den Kreislauf durchbrechen und sich bei Mary entschuldigen. Viele Menschen suchen Hilfe bei Psychologen. Nur leider, so Miller, scheitern die meisten Therapien an der Befangenheit der Therapeuten. Schon Sigmund Freud neigte dazu, Eltern zu verschonen und Kinder zu beschuldigen. Erinnerungen an sexuellen Missbrauch werden in seinen Theorien als triebhafte Fantasien abgetan. Und auch heute raten Therapeuten ihren Patienten häufig zur Versöhnung mit den Eltern. Dabei bewirkt Vergebung laut Miller keine nachhaltige Heilung und der therapeutische Rat dazu kann sich sogar negativ auswirken. Darauf deutet die Geschichte von einer jungen Frau namens Paula hin, die Miller einst einen Brief schrieb. Darin legte sie dar, wie ihr Therapeut ihr empfohlen hatte, ihrem krebskranken Onkel zu verzeihen, der sie als Kind sexuell belästigt hatte. Kurz nachdem Paula ihre Empörung und Wut gegenüber dem Onkel in Liebe und Mitgefühl verwandelt und damit den Therapeuten zufrieden gemacht hatte, entwickelte Paula starkes Asthma. von dem sie sich erst erholte, als sie die Rolle der liebenden, verzeihenden Nichte wieder aufgab. Um die Verletzungen aus unserer Kindheit zu heilen, müssen wir den moralischen Zwang der Liebe trotz verletzendem Verhalten überwinden. Wir müssen verdrängte Emotionen zulassen und unsere Kindheitstraumata aufarbeiten. Nur so können wir selbst zu verantwortungsvollen, liebenden Menschen werden. Das waren unsere Blinks zu Die Revolte des Körpers von Alice Miller. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass der moralische Zwang, die Eltern bedingungslos zu lieben, bei Kindern und Erwachsenen sowohl körperliche als auch seelische Schäden verursachen kann. Er verhindert, dass frühe Erfahrungen von Gewalt und Misshandlung verarbeitet werden und bewirkt, dass sich unterdrückte Gefühle wie Angst und Hass gegen den eigenen Körper oder andere Menschen richten. Außerdem wird verdrängtes Leid oft an die eigenen Kinder weitergegeben. Kunst und Körpertherapie sind Möglichkeiten, die psychischen und physischen Symptome zu lindern, in denen sich das Trauma äußert. Um jedoch den Teufelskreis endgültig zu durchbrechen und Körper und Geist wirklich zu heilen, müssen verdrängte Emotionen zugelassen und die eigenen Eltern für das zur Verantwortung gezogen werden, was sie einem angetan haben. Ob bewusst oder unbewusst.